Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Am 1.5.2026, Episode 133, für euch am Mikrofon Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
So wie die Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Herzlich willkommen zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid.
An diesem Feiertag feiert Ihnen, die mir ganz viele Sterne da lasst, den Podcast kommentiert auf den Plattformen, wo das geht, uns auch eine E-Mail schreibt an redaktion@metal-hammer.de, wie euch das Ganze so taugt. Abonniert den Podcast, teilt ihn und erzählt all euren Freunden, wie viel Spaß ihr hier habt.
Oder dass ihr gar keinen Spaß habt. Nein, das kann nicht sein.
Das kann nicht sein. Am Feiertag hat jeder Spaß. Dafür sorgen wir auch mit den wichtigsten Nachrichten aus der Metal-Welt, dem Album der Woche, welches diesmal von Venom kommt, und einem Gesprächsgast natürlich wieder.
Und den darfst du diesmal sogar selbst vorstellen.
Ach, stimmt. Es handelt sich um Alex Scholb, seines Zeichens Gitarrist von unter anderem Tieflader, Tarja, Sinner und aber auch Gitarrenlehrer und Host der Video-Gitarren-Workshop-Schule Metal Hammer Guitar Camp. Yes. Über all diese Themen sprechen wir mit ihm später und jetzt starten wir rein mit den heißen Nachrichten.
Back in Black, das Metal Update.
Ja, und da gibt es auch in dieser Woche wieder ein großes Aufregerthema.
Was hat Sharon Osbourne schon wieder gemacht?
Ja, nein, diesmal nicht Sharon Osbourne. Ich dachte auch, wir kommen mal um einen Aufreger rum, aber gewisse Teile der Szene treibt dieser Aufreger um. Andere haben es vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Und zwar geht es um die Künstlerin Ellie Berlin. Die dürften einige Leute als Sängerin der Band Null Positiv kennen. Im April hat sie ein Soloalbum auf den Markt gebracht und zu diesem Anlass haben wir sie auch in unserer aktuellen Ausgabe auf der Couch gefeatured. Aktuell ist Ellie Berlin zusammen mit Brunhilde auf Tour und genau dabei ist jetzt offenbar ein Problem aufgetreten. Und zwar wurde der Berlin-Auftritt im SO 36 offenbar kurzfristig aus politischen Gründen vom Veranstalter abgesagt. Und zwar mit dem folgenden Wording. Die Künstlerin und oder ihr Management vertreten Positionen bzw. eine Haltung, die in zentralen antifaschistischen Fragen nicht mit unseren Grundsätzen vereinbar sind. Für uns ist klar, Antifaschismus ist keine Verhandlungssache. Wer hier keine eindeutige Haltung zeigt, hat bei uns keine Bühne. Dass uns diese Differenzen nicht früher aufgefallen sind, ist unser Fehler. Dafür übernehmen wir die Verantwortung und werden künftig genauer hinschauen.
Das sind recht krasse Anschuldigungen, weil ja Nähe zu Rechtsrock oder sonstigen KünstlerInnen da unterstellt wird, was mir bei Ellie Berlin jetzt auch neu wäre, habe ich nicht mitbekommen.
Ja, also was ist hier genau passiert? Es wird auf der Seite vom SO 36 der veranstaltenden Location leider nicht ganz konkret ausgeführt, worum es eigentlich genau geht. Ich dachte zuerst, dass der Stein des Anstoßes Ellie Berlins Auftritt beim Alpenflair 2025 war, beziehungsweise ist, also dem Festival der Südtiroler Band Freiwild. Über diese Band wird ja grundsätzlich viel diskutiert. Sänger Philipp Burger, der hier eben auch genannt wurde, hat früher in einer Rechtsrockband gesungen. Zudem muten die Texte von Freiwild ja patriotisch und nationalistisch an. Mittlerweile distanziert sich die Band allerdings von rechtsextremistischem Gedankengut. Philipp Burger engagiert sich auch in der Extremismusprävention und hat da in seiner Autobiografie ziemlich ausführlich darüber geschrieben. Ja, nun sieht es aber auch so aus, als würde es gar nicht unbedingt um diesen Festivalauftritt von 2025 gehen, sondern womöglich um das in diesem Sommer anstehende Festival Rock Dein Leben in Laichingen, wo sowohl Philipp Burger als Solokünstler offenbar auftritt, als auch Ellie Berlin.
Okay.
Ja, und Ellie Berlin hat jetzt über ihre Kanäle ein ausführliches Statement veröffentlicht. In diesem erklärt sie, dass der Club, das SO 36, das Konzert bereits am 7. April aufgrund niedriger Vorverkäufe verlegen wollte, was die Band aber aus logistischen und finanziellen Gründen ablehnen musste. Angeblich gab es da sogar ihrerseits ein Kompromissangebot. Am 24. April kamen dann neue Vorwürfe auf, die sich eben auf Konzerte mit Philipp Burger beziehen. Ellie Berlin erklärt dazu in ihrem Statement: Eine politische Nähe zu anderen Künstlern eines Line-Ups zu konstruieren, ist absurd. Würde man diesen Maßstab anlegen, müsste man unzähligen namhaften deutschen Künstlern wie etwa Peter Maffay die demokratische Gesinnung absprechen, da auch sie auf Veranstaltungen mit den gleichen Künstlern auftreten.
Der hat auf dem Alpenflair 2026, glaube ich, gespielt. Ich glaube, dieses Jahr, ja.
Okay. weiter im Zitat. Wir lassen uns nicht für das allgemeine Line-up eines Festivalveranstalters in Haftung nehmen. Eine solche Form der Ausgrenzung entbehrt jeder sachlichen Grundlage. Besonders schmerzhaft ist für uns der Vorwurf, wir ließen eine antifaschistische Haltung vermissen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir verurteilen jegliche Form von Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung ausdrücklich. Ja, schwieriger Fall.
Eine ärgerliche Episode. Gut, dass sie das benutzt hat, um die Gelegenheit zu haben, jetzt ein Statement zu machen und sich ganz klar abzugrenzen. Ja. Das ist super wichtig.
Ein sehr gutes Statement auch, muss ich sagen. Ich kann an dieser Stelle wirklich nicht ganz nachvollziehen, warum das SO 36 so vorgegangen ist. Also klar, mit Freiwill selbst will man nicht unbedingt was zu tun haben. Ich persönlich würde auch nie auf den Gedanken kommen, zum Alpenflair zu fahren. Darum scheint es ja aber jetzt auch gar nicht gegangen zu sein. Wobei ich da einfach nur noch mal Blick drauf geworfen habe, wer da eigentlich sonst noch so spielt. 2025 unter anderem John Dewar, Thunder Mother, Nothing More. 2024 Denko Jones und Architects. Unterstellen wir jetzt all diesen Bands eine rechte Gesinnung? Also ich weiß nicht, Entschuldigung. Also offenbar ist es aber ja darum auch gar nicht gegangen, sondern um dieses kommende Festival, das im Sommer 2026 stattfinden soll und wo eben Philipp Burger und Elli Berlin beide auftreten sollen, wobei ich Letzteres eigentlich für wesentlich weniger schlimm halte, als dass die Künstlerin eben beim Alpenflair 25 aufgetreten ist, was ja eben bekanntlich sogar das Freiwild-Festival ist.
Ärgerlich ist, dass diese Situation überhaupt zustande kam, indem das ESSO, das ja auf der richtigen Seite steht.
Ja, und das muss man auch nochmal betonen, richtig?
Natürlich vermeintlich auch gut meint. Ich möchte jetzt auch dem ESSO nicht unterstellen, dass sie das alles tun, um ein im Vorverkauf schlecht laufendes Konzert zu canceln, weil das wäre irgendwie auch dämlich, das auf diese Art und Weise so lautstark zu tun. Aber ohne mit dem Künstler, der Künstlerin Kontakt aufzunehmen und zu sprechen und so, hey, warum spielst du da? Und Gesinnungscheck zu machen, zu besprechen, wie die Situation ist und warum man vielleicht Bauchschmerzen hat, dass Künstler A mit Künstler B auf Festival C zusammenspielt. Das kann man ja alles besprechen und dann vielleicht zu einer Lösung kommen. Ich halte das, so wie ich die Situation von außen sehe, irgendwie echt für sehr unglücklich gelöst.
Das ist richtig, aber wir werden das jetzt wahrscheinlich auch nicht lösen können.
Obwohl nicht, nein.
Ich möchte nochmal festhalten, dass ich die Reaktion von Elli Berlin für sehr gut und gelungen halte. Darin ist enthalten ein klares Bekenntnis zu demokratischen Grundwerten und eben auch zu antifaschistischen Positionen. Vielleicht können wir uns ja einfach darauf verständigen.
Das sollte der kleinste gemeinsame Nenner sein.
Ja, und vielleicht müssen die Beteiligten dann einfach doch nochmal miteinander reden, damit sowas nicht mehr passiert.
Eine unglückliche Episode. Bei unglücklichen Episoden bleiben wir, und zwar Krankheitsfälle in der Metal-Szene häuften sich in den letzten Tagen. Die Rede ist sowohl von Herzoperationen als auch von Krebserkrankungen. Und wir beginnen mit dem aktuellsten Fall, der auch noch akut ist, und zwar das GWAR-Gründungsmitglied Chuck Varga. Während seiner Zeit in der Band, auch bekannt als Sexecutioner, hat Krebs, hat die Band jetzt bekannt gegeben und sie ruft ihre US-amerikanischen Fans dazu auf, Blut zu spenden und so die Heilungschancen zu erhöhen. Dafür wird auch ein exklusives T-Shirt, das Chuck höchstpersönlich gestaltet hat, herausgegeben. Chuck war in den 80ern von 86 bis 96, dann in den 2000ern ein Stückchen und dann noch ein Stückchen von 2014 bis 2017 Mitglied von GWAR. Er als Nebenfigur als Executioner steuerte Background-Gesang bei und designte auch Kostüme für die Band. Schön zu sehen, dass, obwohl er raus ist, die Band immer noch zu ihm steht und ihre Kanäle und ihre Strahlkraft nutzt, um ihm zu helfen in dieser jetzt schwierigen Lage. Schon hinter sich gebracht hat die Erkrankung dankenswerterweise Mikey Cox. Der hatte Krebs im dritten Stadium, hat ihn aber besiegt. Das hat der Cold Chamber Schlagzeuger jetzt erst bekannt gemacht und erzählt von seinem einjährigen Kampf und den absolut brutalen Bestrahlungschemotherapie und Operationszyklen, die er hinter sich gebracht habe. Er ist unendlich dankbar, das sagen zu können und jetzt krebsfrei zu sein.
Ja, da wünsche ich auch nochmal gute Besserung. Krebsfrei ist man ja nie so ganz. Da muss man ja immer sehr viele weitere Termine auf sich nehmen und checken lassen, ob alles in Ordnung ist. Aber da wünschen wir natürlich alles Gute.
Ja, er hat sich außerdem noch mit einer Organisation zusammengetan. Fuck Cancer heißt die, wo er ein Schlagzeug versteigert, um ein bisschen Kohle ranzubekommen für die Operationskosten, auf denen er immer noch sitzt. Geldprobleme hat der ehemalige Gitarrist von Kiss, Bruce Kulick. Nicht, um seine Herzklappen-OP zu bezahlen, die hat er auch gut hinter sich gebracht, ist also auch auf dem Weg der Besserung. Der 72-Jährige musste diesen Eingriff über sich ergehen lassen und erholt sich jetzt davon. Er bedankt sich natürlich bei seinen Herzchirurgen, bei dem Personal, die sich, wie er sagt, um ihn gekümmert haben, als ob er ein Rockstar wäre, was ziemlich niedlich ist. Und zwischenzeitlich hatte ein Nachrichtenportal fälschlicherweise berichtet, dass es sich um eine Notoperation gehandelt hätte. Das stimmt nicht, wie er nochmal erklärt. Und um seinen Fans unnötig die Sorge zu nehmen, betonte nochmal, es war keine Notoperation, es war ein angeborener Defekt an der Aorta. Und deswegen ist eine Herzklappe zur Gefahr geworden, die ist jetzt aber repariert. Er dankt nochmal für die Unterstützung, die er auch von Gene Simmons via Social Media bekommen hat. Bruce Kulick war von 84 an 12 Jahre lang bei Kiss, bis die sich 96 wieder in Originalbesetzung zusammengetan hatten.
Dann noch eine Kurznachricht aus Polen. Die Prog-Metal-Gruppe Riverside ist aller Voraussicht nach am Ende. Und zwar ist Frontmann und Mitbegründer Mariusz Duda nach 25 Jahren ausgestiegen. Zuletzt hatte es da intern offenbar massiv gekriselt und auch größere Spannungen gegeben. Konkret spricht er vom Ende einer toxischen Beziehung.
Ach Gott, ja, das klingt übel.
Das hat er offensichtlich auch bereits 2025 mit seinem Soloprojekt Lunatic Soul im Song The New End beschrieben. Von anderen Mitgliedern gab es bisher keine Reaktion, aber es ist wohl eher nicht davon auszugehen, dass Riverside ohne Duda eine Zukunft haben. Das wohl letzte Album der Gruppe Identity erschien 2023.
Das ist schade, die waren immer ganz angenehm, soweit ich das in Erinnerung habe.
Ja, haben natürlich auch einen tragischen Todesfall verkraften müssen und sind seitdem ein bisschen gebrochen, aber hatten sich eigentlich wieder ganz gut zusammengerauft. Und dann noch eine traurige Nachricht. Doro Pesch, unsere Metal Queen, trauert um ihre Mutter. Das gab die Künstlerin am 28. April in einer Erklärung auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt. In dem ja wirklich rührenden Statement bezeichnete sie ihre Mutter als ihre stärkste Soldatin, größte Unterstützerin, beste Freundin und geliebte Mama. Außerdem drückte Doro noch einmal ihre Dankbarkeit für die Unterstützung ihrer Mutter aus. Ja, wir sind in dieser schweren Zeit in Gedanken bei ihr und wünschen ihr alles Gute.
Ja, super traurig, super rührend und super beeindruckend, wer alles darunter kommentiert hat. So gefühlt die ganze Metal-Szene, alle Musiker der ganzen Welt, glaube ich, haben unter dem Post kondoliert. Und ja, da schließen wir uns gerne nochmal an.
Das ist auch immer ein sehr schönes Zeichen, finde ich. Dafür ist Social Media dann doch auch mal gut, dass man da Anteilnahme,
es hat auch eine herzliche Seite,
formulieren kann.
Der letzte Auftritt von Sepultura steht noch aus. Wann genau das stattfindet, weiß noch kein Mensch, wenn ich richtig informiert bin. Der letzte Auftritt in Deutschland zumindest wird auf dem Wacken Open Air 2026 sein. Und natürlich denkt die Band jetzt schon weiter. Sänger Derek Green hat sich kürzlich in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Heavy Matters dazu geäußert, wie es für ihn weitergehen wird nach dem Ende von Sepultura. Unter anderem wird er sich seinen Hobbys Fotografie, Fitness und Gesundheit widmen. Aber was haben wir davon? Nischt. Darum, er wird auch weiter Musik machen. Ich würde definitiv gerne eine weitere Band machen, lässt er dort wissen. Und während wir sprechen, stelle ich gerade eine zusammen.
Ach was, okay.
Es sei definitiv eine Herausforderung, wieder eine solche Verbindung mit anderen Menschen aufzubauen, nachdem er so lange in einer Band war. Er ist immerhin 1998 zu Sepultura gekommen und wird trotzdem immer der Neue bleiben.
Krass, aber schon so lang, das ist ja der Wahnsinn.
Mhm. Fassbar. Es gibt Leute, die Sepultura nicht anders kennen.
Ja, ich zum Beispiel.
Ich habe sie ja auch nie anders gesehen, zumindest. Ich war aber zumindest schon auf der Welt, als er dazu kam.
Ja gut, okay. Das war ich selbst auch.
Ja, jetzt versucht er, andere Leute zum Jammen zu finden, was sehr aufregend sei. Und auch auf die musikalische Richtung, in die es gehen wird, wird er angesprochen. Das ist es nicht super überraschend. Er wird verschiedene Elemente benutzen, die er bei Sepultura gelernt hat. Der Hardcore fließt natürlich immer in seinem Blut. Und es gibt auch viele melodische Sachen, die er gemacht hat und die er mit dem harten Groove zusammenbringen möchte und diese verschiedenen Einflüsse miteinander kombinieren möchte. Das Ganze wird aber mit Sicherheit noch dauern, denn wie gesagt, Sepultura jetzt gerade noch auf Abschiedstour. Der letzte Deutschlandauftritt auf dem Wacken Open Air diesen August und wann der letzte Auftritt insgesamt ist, man weiß es immer noch nicht so genau. Ich habe Anfang letzten Jahres mit der Band gesprochen. Das Video findet ihr immer noch auf unserem YouTube-Kanal. Da haben sie schon angedeutet, wann und wo das letzte Konzert stattfinden soll, nämlich in ihrer brasilianischen Heimat selbstverständlich. Aber Details gibt es dazu nach wie vor nicht, wenn ich jetzt nicht völlig uninformiert bin, was auch sein kann. In dem Fall schreibt mir eine E-Mail.
Hallo, Sie sind uninformiert. Nein, ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht bekannt. Ich glaube, Sie zögern es auch einfach noch so ein bisschen heraus, weil vielleicht macht es ja irgendwie doch noch so ein klein bisschen Spaß, live aufzutreten. Apropos, da haben wir noch was für euch.
Live to Win, die Verlosung.
Falls ihr jetzt vielleicht Lust bekommen habt, euch eines dieser letzten Sepultura-Konzerte reinzuziehen, haben wir hier was für euch. Und zwar verlost der Veranstalter Landstreicher-Konzerte 2x2 Tickets für das Konzert von Sepultura am 24. Juni im Waschhaus Potsdam. Vermutlich eine der wirklich letzten Gelegenheiten, die Thrasher live zu erleben. Wer gewinnen will, schreibt bitte eine E-Mail mit dem Betreff Sepultura an redaktion@metal-hammer.de. Einsendeschluss ist in einer Woche, der 8. Mai, und zwar um 12 Uhr mittags. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und nochmal der Hinweis, verlost werden hier nur die Eintrittskarten zum Konzert, nur in Anführungsstriche, aber also keine Anreise, Unterkunft oder ähnliches. Ja, da wünschen wir mal viel Glück.
Das BVG-Ticket müsst ihr euch selber kaufen.
Na gut. Ja, apropos Live-Konzerte, was ging denn sonst so in den Pits dieser Welt?
Cordin im Morsch, Metal Hammer aus dem Pit.
Ja, da war ich beim Konzert von Disillusion und was soll ich sagen? Also die Leipziger Deathprogger haben mal wieder zugeschlagen. Ich bin schon immer noch sehr begeistert. Also wie man wirklich derart gekonnt wirklich komplexe Strukturen in eingängige und richtig packende Songs übersetzen kann, das ist mir ungelogen ein Rätsel. Ganz großen Respekt an Andy Schmidt und seine Truppe. Das war mal wieder ein Konzert, bei dem man sich wirklich fragt, warum eine Ausnahmeband wie diese eigentlich nicht viel größer und bekannter ist.
Und ich freue mich sehr, dass ich es auch auf das Konzert geschafft habe. Ich habe an dem Tag nämlich ein bisschen Event-Hopping betrieben. Aber zum Glück waren die beiden Events relativ in der Nähe für Berlin-Verhältnisse zumindest. Also ich war tatsächlich innerhalb von 10 Minuten von dem einen zum anderen. Von daher, das ging noch mal gut. Gut gelegt, diese beiden. Ich war nämlich parallel noch im Kino. Und zwar im Babylon-Kino in Berlin-Mitte, wo Metalhammer-Grafiker Andreas Hartung die Premiere des Finales seiner The Color Out of Space Reihe vorgeführt hat. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon grob erzählt, was das ist. Es ist eine Illustrierung der Lovecraft-Geschichte, die Farbe aus dem All. Andreas hat Comic-Bilder dazu gemalt und das Ganze wird vertont von einer extra dafür zusammengestellten Band, dem Dunwich Orchester mit Drone und Doom Sounds. Und das lief jetzt 10 Jahre lang in 5 Teile aufgeteilt und der 5. Teil ist jetzt fertig geworden und erstmals wurde eben alles zusammen aufgeführt im Kino, ausverkaufter Saal mit 300 Leuten, was echt super ist. Ich meine, es ist doch ein nischiges, nerdiges Ding irgendwie und dass das so großen Anklang findet, auch mit relativ extremer Musik, muss man ja auch sagen, ist schon eine tolle Sache. War echt sehr beeindruckend zu sehen. Andreas hat das schön moderiert und natürlich toll gezeichnet. Live wird das nicht mehr so regelmäßig aufgeführt. Erstmal wird bestimmt eventmäßig immer mal wieder. Aber ihr könnt euch die Bilder und auch die Töne dazu auf YouTube anhören. Da gibt es nämlich alle 5 Teile von The Color Out of Space auch zu sehen.
Respekt. Kunst, ne? Wahre Kunst.
Wahre Kunst, in der Tat.
Und dann steht wahre Kunst natürlich auch in dieser Woche in den Plattenläden.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Diesmal soll es hier um eine Band gehen, die eine wirklich lange Historie vorzuweisen hat. Da muss ich einiges erzählen. Und zwar geht es um die bereits 1979 im englischen Newcastle ins Leben gerufenen Venom. Das prägende Line-up kam schon relativ früh zustande, bestehend aus Sänger und Bassist Kronos, Gitarrist Mantas sowie Schlagzeuger Abaddon. Diese drei nahmen zwischen 1980 und 86 einige wirklich wichtige Alben auf, deren Relevanz in Szenekreisen bis heute ich würde mal sagen, zweifellos anerkannt wird. Zu nennen ist hier beispielsweise das Debüt Welcome to Hell von 1981, aber natürlich auch das Zweitwerk Black Metal von 1982, das wohl dem Genre Black Metal seinen Namen verliehen hat, auch wenn es musikalisch nicht ganz da reinpasst. Dennoch gelten Venom bis heute als wichtig und tatsächlich auch prägend für den extremen Metal-Bereich. Wenig später kamen weitere bekannte Platten wie At War With Satan von 84 oder Possessed von 85 dazu. Danach folgte personell wirklich kreativ so ein längeres Auf und Ab, bis sich das prägende Trio endgültig zerstritt, die Band zwischen 2002 und 2004 auf Eis gelegt wurde und schließlich in zwei Teile zerfiel. Abaddon und Mantas betrieben einige Jahre lang die Band Venom Inc. und sind kürzlich, allerdings ohne den Zusatz Inc., mit diversen Gästen beim Keep It True aufgetreten, um das 45. Jubiläum des Venom-Debüts Welcome to Hell zu feiern.
Das macht's ja kompliziert.
Total kompliziert. Also die einen feiern Welcome to Hell auf dem Keep It True. Kronos hingegen betreibt Venom unter diesem Namen seit 2007 bzw. 2009 mit den Mitgliedern Rage und Dante zusammen und veröffentlicht eben auch munter neue Alben, wobei das letzte, nämlich Storm the Gates, jetzt schon etwas über 7 Jahre zurückliegt. Jetzt aber erscheint Into Oblivion, ein weiteres Werk mit den genannten 3 Mitgliedern. Und was ist nun darauf geboten?
Ja, ich muss sagen, Venom war nie so richtig meine Band. Klar, Kult, die Motive, die Ikonografie, das Image, die Songtitel, alles für die Ewigkeit und stilprägend. Mich persönlich hat es aber nie so richtig nachhaltig abgeholt. Und so ähnlich geht es weiter, auch mit diesem Album. Aber das, was sie tun, tun sie sehr kompetent und durchaus auch kurzweilig und hörspaßbringend. Zuerst ins Auge, Ohr und Hirn sticht der Song Lay Down Your Soul, den sie schlauerweise auch vorab schon als Single ausgekoppelt haben. Ein schamloses Selbstzitat des Songs Black Metal. Aber darf man mit dieser Historie und mit diesem durchdringenden und vordergründigen Image halt auch tun. Gerade auch mit dem Augenzwinkern und Fanservice, den Venom da mitbringen. Zumal das Ergebnis ist echt cool, cooler Song und auch ein Mission Statement für das Album. Also Motorhead trifft Satanszirkel, das zieht sich einfach komplett durch Into Oblivion. Lay Down Your Soul, der Song, ist simpel, frech, arschcool, macht einfach Spaß. Und dann noch Details wie dieser kleine Break vor dem letzten Refrain, das macht es abwechslungsreich und kurzweilig. Klar, sicher ist das Fanservice, aber das ist halt auch eins der stärksten Felder, die Venom hier bespielen. Machen sie auch mit dem Song Live Loud eine kleine böse Hymne ans Lebensgefühl, aber nicht hymnisch im Sinne von super melodisch, sondern mit den Trademarks, die abgeklappert werden, also polternd, röhrend, rülpsend und rockend. Metal Bloody Metal ist auch so ein Ding, auch Stoff zum Instant-Klassiker, klar nach Lehrbuch und damit wenig überraschend, aber trotzdem halt auch witzig. Etwas weniger auf Nummer sicher gehen sie, aber dabei auch nicht weniger hittig mit dem Song Death the Leveler, würde sogar sagen, mein Lieblingssong auf dem Album. Aha. Der ist aufgedreht schnell, super cooles, einschlagendes Rock'n'Roll-Riffing, so AC/DC und Motorhead im Death-Metal-Gewand, aber auch so ein bisschen an das Iron Maiden-Debüt erinnernd, im Sinne von ungeschliffen, punkig, aber mit großen Metal-Momenten. Also klar, das, wofür Venom auch schon immer bekannt waren, zumindest zu ihren besten Zeiten und den besten Momenten. Kicked Outta Hell ist auch so in einem ähnlichen Stil, auch flott, rockig, punkig, heavy und blackmetallisch. Im Solo noch eine schön irre, kurze Progressive Thrash Achterbahnwendung, das macht echt Laune. Auch As Above, So Below ist ein kleiner Hit mit wiederum aber einem anderen Dreh. Der nämlich punktet mit einem dynamischen Aufbau, mal ist nur der wabernde Bass zu hören, mal böse, rumpelnder Oldschool Black Thrash Metal. Der Refrain ist fast ein bisschen ritualartiger Singsang und dazu ertönt ein teuflisches Riff. Auch Legend geht in eine ähnliche Richtung, ist zähfließend böse, ungeschliffen, aber mit epischem Anstrich. Und in ungeahnte Höhen geht's am Ende des Albums mit dem Abschlusstrack Unholy Mother, wo Keyboards ein bisschen Epik reinbringen, Tempowechsel für finstere Atmosphäre sorgen und eine Solo-Gitarre mächtig aufdreht. Das ist echt ein starker Ausbruch auch aus dem Venom-Korsett. Auf der anderen Seite gibt's dann natürlich Songs wie Man and Beast, so stumpf, dass es nervt, besteht quasi nur aus einem super super stumpfen Riff und Man and Beast Gang Shouts soll bestimmt reduziert cool sein, aber ich finde es nur stupide und nervig. Nicht ganz so schlimm ist Dogs of War, da steckt schon ein bisschen mehr drin, nervt trotzdem, weil der auch nicht richtig in Gang kommt.
Der nervt mich tatsächlich auch.
Ja, der ist so komisch disharmonisch und zum Glück aber auch nach 2 Minuten vorbei und um nochmal zu unterstreichen, wie ideenlos der ist, dann auch einfach so ausgefädelt. Tschüss, wir wissen jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Keine Ahnung, wussten aber vorher nicht, was wir machen sollen.
Oh, bist du
egal.
Gemein.
Ja, aber ich habe den Vorgänger Storm the Gates von vor 7 Jahren, 8 Jahren auch nochmal ganz kurz quer gehört, weil ich den als furchtbar langweilig abgespeichert hatte und habe festgestellt, aha, ja. War er auch, aber Into Oblivion jetzt ist echt kein Jahrhundertwerk, aber trotzdem ein solider Eintrag in die Diskografie, der Fans, glaube ich, echt zufriedenstellen wird und der sehr spaßige Momente hat.
Ja, ich finde es erstmal sympathisch, dass sie soundtechnisch noch immer so ein bisschen nach Kellerkind klingen.
Ja, aber schon nicht unterproduziert dabei. Ich fand es schon angemessen laut und dicht und transparent, aber mit dem richtigen Rumpelfaktor. Ich fand das schon, trifft das schon den richtigen Ton.
Ja, also sie stellen in jedem Fall unmissverständlich ihre Attitüde damit unter Beweis. Ja. Wobei man festhalten muss, dass der Einsteiger Into Oblivion auch mit einem wirklich ansprechenden Gitarrenmelodien aufwartet. Ne? Also so Rumpelscharm auf der einen, Harmonielehre auf der anderen
das
Seite.
Das stimmt, das hat so New Wave of British Heavy Metal Riffs.
Ja, es könnte definitiv schlechter losgehen, so ein Album. Die Referenz des Folgestücks Lay Down Your Soul zu der wirklich ikonischen Songzeile aus Black Metal ist natürlich ein super netter Kniff, um mal darzulegen, mit wem man es hier eigentlich zu tun hat.
Sie haben ja selbst das gleiche Riff verwendet, einfach. Es ist der gleiche Song.
Ja, aber ganz ehrlich, also klar, man kann das jetzt irgendwie als ideenlos abstempeln oder,
ist witzig,
oder auch als Kampfansage an die Gegenpartei interpretieren. Ich muss aber eher sagen, also ich habe geschmunzelt, als ich die Zeile gehört habe.
Ja, eben.
Und da wird wohl jedem, der das Kultalbum Black Metal kennt, so ein wohliger Schauer über den Rücken laufen. Vielleicht sogar die geballte Faust nach oben zucken. Oder am Ende halt so beide Arme und Lay Down Your Soul.
Oh ne? God, Rock'n'Roll.
Mega. Also feines Geschrammel halt auch. Ich mag's. Ja, in der Folge hören wir rumpligen, rohen Heavy Metal, schön schrammelig und rotzig, Oldschool Sound, natürlich Kronos Knurrgesang, mal so stringent voranpumpend und eben mit Gangshots und schickem Solo ausgestattet wie in Man and Beast, mal treibend schnell wie in Death the Leveler oder auch sogar schwungvoll feierbar wie in As Above, So Below. Da übrigens hört man, glaube ich, auch in einer Zeile zumindest diese Sprachmelodie der Zeile Lay Down Your Soul to the Gods Rock'n'Roll.
Das kann sein, ja.
Ja, also das haben sie schon gerne aufgegriffen. Ne? Das war aber so ein bisschen über ihnen. Kicked Outta Hell ist dann noch so ein ziemlicher Brecher, also im positiven Sinn, also ein packender Song zum Zähnefletschen. Da traut sich die Gitarre auch mal wieder so ein bisschen dominanter hervor. Für mich ist das tatsächlich einer der Höhepunkte des Albums. Kicked Outta Hell. Klingt auch cool. Auch nachfolgende Tracks wie Legend oder Live Loud bringen jede Menge Spaß. Dann hatte ich schon erwähnt, hattest du auch erwähnt, diesen gedrosselten Schlepper Dogs of War. So ein bisschen quatschig. Naja, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber halt auch so ein bisschen Tempo-Varianz, ist auch klar. Im letzten Song Unholy Mother auch mal mit so ein bisschen atmosphärischen Einspielern zu arbeiten, finde ich absolut legitim. Dafür wird ihnen jetzt hoffentlich niemand Sellout vorwerfen. Zumal der Song doch ziemlich gelungen ist, finde ich.
Ja, es ist auch kein großes Symphonieorchester, es ist ein kleines Kinder-Casio-Keyboard.
Ja, und die Gitarren erbauen da auch nochmal so eine sehr schöne Wall of Sound. Also unterm Strich ist Into Oblivion bei aller Rumpeligkeit doch eine ziemlich unterhaltsame Platte geworden, finde ich. Und die zeigt auch, dass mit Kronos Venom durchaus noch zu rechnen ist. Dafür, dass ich persönlich an Storm the Gates ehrlicherweise wirklich gar keine Erinnerung mehr hatte, halte ich das jetzt doch für eine ziemlich gelungene Rückkehr. Und
ob man sich da in 7 Jahren noch dann erinnern wird, vielleicht auch nicht in jedes Detail, aber man hat es jetzt abgespeichert als, ist ja ganz nett, kann man ein Bier zu trinken.
Ja, würde ich auch ein Bier zu trinken. Wenn du eins da hast, würde ich es auch gleich nehmen. Wirklich Respekt dafür, dass sie nochmal so ein wirklich ordentliches Album hingehauen haben. Mal gucken, ob die nächstes Jahr dann auf dem Keep It True spielen. Oder ist das nicht True? Ich weiß es nicht.
Wow. Unclear. Weiß ich nicht, ob die einen das Truer gelten als die anderen. Ich bin mir echt nicht sicher. Also ich finde es super verwirrend, dass Venom Inc. unter dem Namen Venom live spielen.
Ja, aber
Das ist wirklich, macht mich fertig.
Aber mit dem lustigen Welcome to Hell-Set ja offenbar und wohl auch ziemlich vielen Gästen. Ne? Also unter anderem soll ja wohl Angel Ripper auch dabei gewesen sein. Ne? Und Tom Warrior und Diva Satanica und
A Tribute to Venom.
Nicht schlecht.
Ich hoffe, ich erwische die richtigen Venom, wenn ich unsere Playlist gleich bestücke. Die Metal Hammer Podcast Spotify Playlist findet ihr natürlich auf Spotify, den Link dazu unten in der Episodenbeschreibung. Da werden wir alle Bands reinpacken, über die wir heute sprechen.
Ja, und dann hast du ja auch noch mit anderen Bands gesprochen, beziehungsweise mit einem Musiker.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Genau, mit einem Musiker gesprochen und gleich mit vier Bands,
wow,
sozusagen.
Neuer Effizienz-Rekord.
Sozusagen, ja. Alex Scholb ist schwer gebucht und viel unterwegs. Unter anderem spielt er Gitarre bei Taya, bei Sinner, in seiner eigenen Band Tieflader und jetzt auch in seinem quasi Solo-Projekt Alex One. Über all das haben wir gesprochen und vor allem aber über das Metal Hammer Guitar Camp, das jetzt in die vierte Staffel geht. Das Metal Hammer Guitar Camp, eine Videoreihe, die wir auf der Website präsentieren, mittlerweile schon seit ein paar Jahren, in der Alex Scholb Anfänger und fortgeschrittenen Tipps für die Gitarre gibt. Das Ganze gerne angelehnt an Bands, die ihr kennt und deren Riffs ihr gerne nachspielen möchtet. Damit ihr das schafft, hat Alex euch ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt. Jetzt in der vierten Staffel geht es um die Next Generation, also modernere Metal-Bands und auch wie die sich wiederum an den Klassikern aus der vorherigen Staffel bedienen. Seit letzten Mittwoch ist die erste Episode draußen. Alle zwei Wochen wird es eine neue Episode geben auf metalhammer.de/guitar-camp. Und über das und noch so viel mehr spreche ich jetzt mit Alex. Hallo Alex, schön dich zu sehen, schön dich zu sprechen.
Hallo, schön hier zu sein.
Du bist jetzt zu Gast im Metal Hammer Podcast. Man kennt dich von überall her als Gitarrist der Farmer Boys, von Taya, von Sinner, von Tieflader. Du hast ein neues aktuelles Projekt namens Alex One. Über all das sprechen wir bestimmt auch gleich noch. Du bist aber auch Gitarrenlehrer in deiner eigenen Gitarrenschule, Alex Scholbs Guitar Camp in Stuttgart und auch im Metal Hammer Guitar Camp, einem, man kann es mittlerweile sagen, langjährigen Video-Tutorial. Wir starten jetzt in die vierte Staffel. Die erste Folge der neuen Staffel ist jetzt am Mittwoch, 29.04. gerade erst gestartet. Und nachdem es in den ersten Staffeln um Anfängertipps an der Gitarre ging und um Tricks der Gitarrenhelden, die du den Leuten gezeigt hast, ist diesmal das Oberthema die neue Generation. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Worauf darf man sich da einstellen? Was kommt in den nächsten Folgen auch noch?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir uns überlegt haben bei der Reihe, was hilft denn den Gitarristen weiter oder was hilft mir? Und natürlich, man geht ja immer von sich selbst aus auch. Also ich habe immer gedacht, was hilft mir weiter? Und ich finde es eigentlich immer am besten, also es ist nicht so interessant für mich, Ton für Ton irgendwelche Sachen nachzuspielen oder zu lernen, sondern zu verstehen, was da eigentlich, wie die emotionale Message, ich meine, Musik ist ja Emotion und Gefühl letztendlich nur, ja. Und die technischen Werkzeuge, die wir dafür benutzen, sind eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und deshalb ist es besonders interessant, eben rauszufinden, was sind denn da die Werkzeuge, die jetzt meine Idole oder die Sachen halt, die Bands oder die Künstler jetzt benutzen. Und dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen, das war eigentlich schon immer der Ansatz da, ja, mit was, wie wird es denn gemacht, ja. Und wir haben uns das immer schon vorgenommen und jetzt gerade nehmen wir uns also die nächste Generation, da geht es halt jetzt darum, also das ist natürlich nicht die letzte Generation sozusagen.
Auf keinen Fall, Metal stirbt nicht.
Never. Sondern die haben jetzt, also die meine Heroes, die haben sie auch schon irgendwo her gehabt. Ja, also von nichts kommt nichts. Die haben es irgendwo her gehabt und die haben das, die Trademarks oder die Tools oder die Werkzeuge dann neu miteinander kombiniert, ja, oder die Mittel, die Stilmittel neu miteinander kombiniert. Und die Bands, die wir da jetzt behandeln, die haben, das ist sozusagen die nächste Generation, die es jetzt nochmal einen Schritt weiterentwickelt hat. Und wir versuchen dem auf den Grund zu gehen, was haben die da benutzt, was haben sie vielleicht schon recycelt oder so, ja. Und wie gesagt nochmal, das große Ziel wäre, dass wenn jetzt irgendjemand das anguckt, zu sagen, ja, wie analysiere ich denn so Sachen, ja, wie komme ich denn da drauf, wie kann ich sowas analysieren, damit ich es für mich selber und für mein kreatives Arbeiten einfach benutzen kann.
Welche Artists, welche Künstler, welche Bands hast du da ausgewählt? Kannst du das schon verraten?
Das kann ich jetzt verraten. Also wir haben Gojira, Slipknot, Architects, Bring Me the Horizon und Parkway Drive in dieser Staffel.
Okay, also tatsächlich die moderneren, großen Vertreter
des Heavy Metal ausgesucht gerade. Wie bist du da rangegangen? Wie hast du die Riffs ausgewählt, die du dann vorstellst?
Das ist natürlich auch interessant oder lustig. Ich möchte ja immer auch so ein Playthrough, so ein ganzes Playthrough da zusammenstellen. Da muss man halt mal gucken, was passt. Ich höre natürlich da schon dann in alles rein. Ja, ich höre rein und höre, was zusammenpasst. Aber ich versuche eben auch zu hören, was ist denn da das Wichtige eigentlich bei der Band? Ja, also was ist denn da das Essentielle? Und so suche ich die Riffs aus und dann setze ich die ineinander und programmiere die. Und das ist auch nochmal ziemlich aufwendig, da irgendwie so ein Medley da sich rauszukarven irgendwie. Aber eben, wie gesagt, auch interessant und auch für mich ja interessant. Ja.
Also durchaus auch ein pädagogischer Ansatz, den du dann schon beim Hören hast und beim Zusammenstellen des Ganzen.
Ja, und vor allem für mich selbst halt. Wir sind ja am Machen. Ich bin gerade noch, das ist ja meine absolute Lieblingsbeschäftigung übrigens, die Tabulaturen zu erstellen.
Danke, dass du dir trotzdem die Mühe machst.
Auf wie das gehört einfach dazu. Also, und da lerne ich ja auch, das ist ja das Schöne auch bei der ganzen Serie, da lerne ich ja auch immer noch so viel dazu, ja. Weil das mache ich ja auch nicht jeden Tag, dass ich jetzt diese Bands analysiere und mal schaue, was ist denn da der Kern eigentlich der emotionalen Botschaft.
Es ist schön, dass du auch zugibst, noch was dazu zu lernen, tatsächlich. Das ist ja auch schön.
Nein, das ist ja das Allerwichtigste. Ich meine, das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Also wenn ich jetzt auch diesen Live-Gitarrenunterricht mit meinen Schülern, da ist es oft so, dass ich denke, dass ich da eigentlich jetzt noch mehr lerne dabei. Und da habe ich, seit ich das mache, habe ich auch viel mehr dazugelernt. Also das hat schon damals angefangen mit diese Musiktheorie. Ich meine, ich habe es halt gespielt, wie viele dazu kommen. Also viele meiner Kollegen, du spielst halt und du machst und probierst aus. Und dann, du weißt eigentlich gar nicht so richtig, was da der Hintergrund ist, wenn du da keine Ausbildung genießt, so eine tiefergehende. Und um dann Unterricht zu geben, da habe ich mir diese Fragen, sind diese Fragen auf mich zugekommen und dann habe ich mir das selber erklärt oder den Schülern, die dann gefragt haben, ja, warum ist das denn so? Und ich so, ja, keine Ahnung, ja. Und dann musste ich mich da halt mal reinfuchsen und habe da dann meine Angst auch beiseite gelegt, die ich früher immer hatte, weil ich wollte es eigentlich gar nicht so genau wissen, weil ich da immer Angst davor hatte, dass dann die Magie da rausgeht. Ja, wenn man das so, die einzelnen Bausteine kennt dann auf einmal. Für mich war das ja immer magisch. Du nimmst die Gitarre in die Hand und dann probierst du so ein bisschen rum und dann kommt da was Neues raus und so. Und da hatte ich immer Angst, dass dieser Zauber dann verloren geht, wenn ich das weiß, was natürlich total Quatsch ist, ja. Das ist ja wie in allen anderen Bereichen, wenn du, keine Ahnung, so Maler, Schriftsteller, ich meine, du musst ja auch wissen, wie du die Farben mischst, um dann das zu bekommen, was du eben dann haben möchtest oder die Aussage, die du dann machen möchtest, wie du die bebilderst oder umschreibst. Und da ist es ja, da sind das einfach Hilfsmittel. Von daher ist es eine Never-Ending-Story, dieses Lernen. Und das ist ja auch das Faszinierende drin und das, was da drin Spaß macht.
Angst ist ein gutes Stichwort. Also schön zu hören, dass die Magie nicht verschwindet, auch wenn man weiß, was da los ist. Davon muss man keine Angst haben. Aber wie sinnvoll und motivierend ist es denn, sich an den größten der großen Gitarrenhelden zu orientieren? So, ist da die Frustgefahr zu hoch oder im Gegenteil ist es dann gerade motivierend zu sagen, so genau so möchte ich mal sein, auch wenn es halt dann länger dauert und nicht in 2 Wochen gelernt ist?
Länger dauert es natürlich auf jeden Fall, ja. Also das ist ja ganz klar. Also so meine Lieblingsgitarristen wie Dimebag Darrell oder Zakk Wylde oder so oder David Gilmour, Eddie Van Halen oder so, es sind eigentlich schon auch alles, glaube ich, also was ich da aus so Interviews kenne und so, sind das schon alles Gitarristen oder Leute, die auch jetzt nicht so 1:1 ihre Heroes kopiert haben, also so wirklich eigentlich lerne das Solo jetzt Ton für Ton, sondern ich lerne das, was ist denn, ich will eigentlich nur wissen, was ist die emotionale Message davon und ob du da jedes Tönchen davon übernimmst, ist ja eigentlich gar nicht wichtig. Ja. Wichtig ist zu begreifen, wie geht das denn und wie geht das so ungefähr? Und dann möchte man eigentlich schon frühzeitig auch abbiegen und sein eigenes Ding draus machen natürlich und seine eigene Stimme entwickeln. Ja. Also so bin ich da immer rangegangen, dass man es eigentlich gar nicht kopieren möchte, sondern direkt mit seinem eigenen emotionalen Kern sozusagen verbinden und anreichern. Ja.
Aber um das zu können, muss man eben erstmal auch die Hintergründe verstanden haben, das Ganze.
Es hilft auf jeden Fall. Also man muss es nicht. Also es gibt ja auch viele, das ist ja auch eine schöne Komponente. Es gibt ja viele Leute, viele Musiker und viele Künstler, die das jetzt nicht haben. Also es ist ja kein Muss. Wie gesagt, wir machen hier Musik und Magie, wie ich es ja schon gerade erwähnt habe. Da ist es überhaupt nicht notwendig, irgendwas zu wissen, ja. Aber wenn man halt sich ein bisschen weiterentwickeln will, ist es für mich und für die meisten wahrscheinlich schon gut, wenn man das dann merkt oder erfährt, was man da eigentlich macht und dann eben gezielt jetzt eine Emotion beschreiben kann, um sich eben selbst halt auszudrücken. Ja.
Ich habe es eingangs, glaube ich, schon erwähnt, neben dem Metalhammer Guitar Camp gibt es auch Alex Scholz Guitar Camp in Stuttgart. Wie unterscheiden sich denn die Ansätze im Videotutorial und im direkten Austausch mit Schülern?
Ja, natürlich fundamental, ist ja klar, ja. Also, wenn jetzt jemand vor mir sitzt, der mir auch sagen kann, was er gerne erreichen möchte oder so, dann kann ich dann individuell auf den eingehen. So, das ist ja für mich eher schwierig da, ja. Also, man weiß ja nie, wen spricht man an. Für die einen ist es zu easy, für die anderen ist es zu schwer schon, die verstehen es nicht und so. Also, das ist, da trifft man letztendlich nie oder da habe ich mir immer Sorgen gemacht, trifft man da jetzt den richtigen Kern? Aber ich glaube, eben mit dieser Herangehensweise, dass wir versuchen zu ergründen, was jetzt eigentlich die Trademarks sind und so, ist das schon ein bisschen auf so ein Level runtergebrochen, wo es eigentlich interessant ist für viele Levels, ja, von Playern irgendwie, ja.
Ich selber bin ja auch sehr unmusikalisch. Ich glaube, wir sprechen unter uns, da kann ich es ja zugeben. Wir gucken mir diese Tutorial-Videos natürlich auch super gerne an, einfach weil ich dann die Hintergründe verstehe, warum was wie klingt und was tatsächlich die Technik, die Griffe, der musiktheoretische Background davon ist. So, das interessiert einen ja auch einfach als interessierten Hörer.
Ich gucke mir ab und zu ja auch sogar so Drumeo-Videos an oder so. Das ist ja auch sowas. Das ist halt auch schön zu sehen, ja.
Man guckt sich auch Filmmaking-Offs an, wenn ich gleich in den Film drehen.
Klar.
Lass dann auch zu deinen aktuellen Projekten sprechen, die noch so anstehen, neben dem Metalhammer Guitar Camp, das jetzt für dich abgeschlossen ist, abgesehen von den Tabulaturen, an denen du doch dankenswerterweise sitzt.
An denen ich nur meine Freude habe.
Neue Alben stehen an, sowohl von Tarja als auch von Sinner. Beide erscheinen jetzt bald. In beiden Bands bist du Mitglied und wie groß ist dein kreativer Input in diesen Bands, wo du nicht Vorsteher bist, sozusagen?
Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Also jetzt bei Taya habe ich immer so einen bestimmten Anteil. Also da schreibe ich ein paar Songs pro Album. Ich glaube, bei dem sind es jetzt zwei und einen habe ich co-produziert. Das ist immer bei Taya ist das immer ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, das mache ich jetzt auch schon seit 19 Jahren, seit 2007. Da ist es schön für mich, dass sie einfach, dass es ein Solo-Projekt ist, ja, und das, sie steht im Mittelpunkt. Sie ist das Wichtige. Und ich da gebe ich hier zum Beispiel auch, wenn sie mich fragt, ob ich hier ein paar Ideen geben kann, dann schicke ich ihr ein paar Songideen oder so, die ich relativ spontan dann auch mache und aus denen sie dann eben auswählen kann. Da ist es dann so, dass ich eben weiß, ja, das kann die auch ablehnen. Ja, die kann, also es ist ja wichtig, dass die das fühlt. Und da bleiben halt immer ein paar Sachen hängen und wir arbeiten jetzt schon so viele, also Jahrzehnte kann man ja jetzt schon fast sagen, zusammen. Das ist eine schöne und coole Zusammenarbeit. Das ist ja wie eine Familie jetzt mittlerweile einfach. Um auf deine Frage zurückzukommen, es ist sehr einfach für mich in dieser Struktur eben zu sein, ja, und das Ziel ist da, das abzuliefern, zum Beispiel live auch, da ist es ja wichtig, dass sie sich halt wohlfühlt, ja, also da ist es wichtig, in Time und in Tune ist da super wichtig und das sind auch Sachen, die mir dann Spaß machen, also ich kann da auch in verschiedene Rollen so für mich halt reingehen, dass ich sage, ich spiele jetzt das, also ich möchte jetzt, gut, es ist ja immer ein ähnlicher Ansatz, wenn ich jetzt irgendwo auf der Bühne stehe, aber da ist es ja eine ganz klare Geschichte einfach. Und da gibt es eine Aufgabenstellung sozusagen, ja. Und bei Sinner jetzt mit dem Matt, da mache ich jetzt auch schon seit 15 Jahren, ja. Das ist jetzt auch schon ewig. Und ist jetzt auch eine Freundschaft eigentlich mittlerweile. Und da ist es ja so, der macht ja super, super viel, ja. Der ist ja super, super busy und auch schnell. Macht einfach auch Spaß. Also jetzt bei dem Album wieder, das ist ja immer so viel Double Leads und so. Da sind so Elemente drin, die ich in der Musik, die ich sonst ja mache, nicht so vorkommen eigentlich. Und es macht halt auch tierisch Spaß, einfach mal so massenweise. Also da sind sehr viel Gitarren-Solos auch und gerade diese ganzen Double-Leads, das ist einfach auch was Geiles, jetzt für mich da so zu spielen, weil das habe ich in meinen sonstigen Sachen nicht, wo ich meistens der einzige Gitarrist bin. Ja. Und das macht einfach auch Spaß und ist ein anderer Ansatz und es kommt woanders her und ja, macht einfach Laune.
Das Sinner-Album wird das letzte sein. Boom, Bang, Goodbye heißt das gute Stück. Und es kündigt auch das Ende der Band tatsächlich an, weil Matt sich in den nächsten Jahren mehr auf Primal 4 konzentrieren mag. Wie gehst du damit um, dass es mit Sinner damit zu Ende geht? Und was steht bis zum Ende noch an, wenn du das schon sagen kannst?
Da kann ich noch gar nichts drüber sagen. Aber da warte ich jetzt erstmal ab. Wir machen jetzt mal Videos für die ersten Singles. Und dann wird man sehen, was das bringt. Das ist, also es in den letzten Jahren war der ja sein Hauptding, oder jetzt auch vor allem noch schon vor Corona oder sowas, sein Hauptding ja als sowieso eigentlich Primal 4, mit dem er super busy war. Und das ist für ihn eine Herzensangelegenheit, Sinner, und mich freut es da einfach dabei zu sein. Und was kommt, das kommt. Und ich freue mich da mitzumachen einfach. Ja, so ist das.
Langweilig wird es sowieso nicht. Du hast ein Solo-Projekt gestartet vor wenigen Jahren. Alex Von, geschrieben AL9X1, wie 9x1. Das Ursprungskonzept war auch 9 Songs, jeweils eine Minute, insgesamt dann ein 9-minütiger Song oder auch ein 9-minütiges Album, wie auch immer man es zusammenfassen mag. Von diesem Ursprungskonzept bist du aber jetzt bereits abgerückt.
Das war von Anfang an eigentlich der Plan. Also ich habe halt damit angefangen. Ich wollte schon lang ein Soloalbum machen oder eben alles für alles selbst verantwortlich sein. Und dann hat sich die Gelegenheit halt ergeben, vor ein paar Jahren, dass man wirklich die Zeit hatte, endlich einmal ein bisschen durchzuatmen und sich kreativ wirklich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und da habe ich eben dieses Album gemacht, 9x1, also ein ganzes Album, 9 Songs, jeweils eine Minute. Und da habe ich das halt auch in den Namen dann einfach mit übernommen sozusagen. Und dadurch bleibt es auch, da mal sehen, ob ich dann Teil 2 noch mache dazu. Aber der Plan war dann schon, ein richtiges Album zu machen. Und ich habe mir am Anfang, ich habe dann einfach Songs geschrieben. Das ist wirklich so richtig, letztendlich eine spontane Sache gewesen. Ich habe Songs gemacht, mir da keine großen Gedanken gemacht, wie die Vocals sein sollen, weil ich mir ursprünglich wollte ich mir dafür einen Sänger dann suchen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, es ist ja total inkonsequent, weil ich dann eben die ganzen Lyrics auch selber geschrieben habe. Und da war halt auch super viel dann drin. Da habe ich sehr viel entdeckt eben über mich auch und konnte mich da wirklich gut ausdrücken. Und dann dachte ich, na gut, dann musst du es halt jetzt selber machen. Und habe dann halt noch 2 oder 3 Jahre gebraucht, mir so richtig so ein bisschen Singen beizubringen. Das war auch nochmal so ein Extra-Step, ja, und so viel zum Thema Lernen. Und ja, man lernt nie aus, es geht halt einfach immer weiter. Und das hat sich jetzt auch total gelohnt. Also da hatte ich eine Session, ein Freund von mir hat mir da echt geholfen. Und dann habe ich halt jetzt das Album selbst eingesungen und bin da auch echt stolz drauf. Das ist auch so ein... Das Konzept ist eigentlich, oder ich habe mich halt in Hermann Hesses Büchern wieder stark wiedergefunden, deswegen heißt das Album auch On Teeth. Also es geht einfach um den Wolf oder um die, ja, um das Menschliche und das Wölfische und die innere Zerrissenheit, die man, sage ich jetzt mal, also ich auf jeden Fall in mir trage, ja. Und das ist ja das Spannende, einfach auch dieses. Ja, was hat man denn, auf was hat man denn eigentlich Einfluss und auf was denn nicht und wie fühlt man sich in der Gesellschaft eben auch? Ich meine, so, also wo ich so herkomme, was für mich so Metal auch immer war und so, ist schon natürlich, ja, das ist schon der Wolf, da ist man schon Wolf eher, ja, in der Gesellschaft, also ein bisschen Außenseiter. Und das Schöne ist daran, ist aber eben, man ist so eine Art von Außenseiter, also wie ich das aus Hermann Hesse jetzt übernehme oder aufgenommen hat, ist der Wolf in der Gesellschaft, also das Tier, wenn man sich so da als Außenseiter ist, das funktioniert ja auch nur, wenn man die Gesellschaft hat. Also diese in dieser Gesellschaft drin kann man da nur Außenseiter sein, weil es ohne das funktioniert es halt auch nicht. Deswegen ist es schon eine Art Symbiose. Und das ist so eine Spannung, die mich umtreibt, sage ich mal, emotional, und die ich jetzt halt einfach in so ein paar Songs da verpackt habe oder in ein Album. Ja.
Spannendes Konzept auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, On Tief heißt das Album. Talk Talk, Trust Me und Save Me waren die ersten Singles, die auch schon draußen sind. Und ja, du hast auch schon gesagt, du singst und du singst auch zum ersten Mal. Und du hast dir wirklich dafür das Singen jetzt beigebracht und beibringen lassen tatsächlich. Ja. Wie hat sich das für dich angefühlt, auch im Zusammenspiel mit der Gitarre dann? Behindert dich das beim Gitarrespielen? Ist der Kopf dann irgendwie ganz woanders? Musst du die Riffs anders schreiben, um gleichzeitig singen zu können?
Nee, das habe ich ja nicht gemacht. Die Chance hatte ich ja nicht mehr. Das war ja schon alles fertig. Also ich hatte es ja auch schon fertig aufgenommen und habe dann so Demo-Vocals erstmal eingesungen. Und dann konnte ich, da gab es halt kein Zurück mehr. Also die Möglichkeit, bin ich auch ganz froh, dass es die Möglichkeit nicht gab. Ich singe ja schon live jetzt länger auch Backing-Vocals und so. Also bei Farmer Boys schon immer eigentlich. Meiner allerersten Band war ich eigentlich auch erstmal Sänger, aber jetzt nicht so richtig halt. Und ich bin natürlich auch riesen James Hetfield-Fan, war ich schon immer. Also das damals am Metallica, war James Hetfield schon mein großes Vorbild als Jugendlicher. Ja, also als ich so richtig das zum ersten Mal so mit 14, 15 mit einer Ernsthaftigkeit gemacht habe. Von daher ist das eine nervige Angelegenheit. Also zum Thema Singen lernen habe ich da natürlich ein bisschen Vorteil, weil ich weiß schon, wie man übt sozusagen. Also, oder ich habe zumindest für mich ein gutes System gefunden, wie man eben Sachen übt, ja, durch Wiederholungen und wie man die Konzentration da hochhält und so. Das ist ein bisschen so ein Vorteil. Aber das hat natürlich schon noch eine Weile gedauert, weil da ist ja eine ganz andere Technik, da muss man sich da aneignen. Und jetzt habe ich auch endlich mal so ein bisschen Verständnis für die ganzen Sänger entwickelt dadurch, wo man früher immer gesagt hat, oh Mann, ey, die stellen sich so an und so und immer. Und jetzt merke ich halt, habe ich da ja wirklich auch ein Verständnis entwickelt.
Es ist doch schön, mal in den Schuhen des anderen zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich dafür schon gelohnt. Also das gleich mit dem gleichzeitigen Gitarrespielen, das muss man nur noch lernen. Das ist so eine Verzahnung dann eben. Ja, also so eine, eigentlich so wie Schlagzeug spielen. Ja, da muss man halt alles mit alles klar, also verschiedenste Sachen eben gleichzeitig.
Das ist kein Problem. Man muss nur alles gleichzeitig machen.
Ja, genau. Aber es ist so eine Verzahnung und die muss man sich, da wird man schon ab und zu ein bisschen aggressiv, wenn es nicht klappt und so. Es ist schon mitunter eine frustrierende Angelegenheit, aber klar, aber wenn man es dann mal raus hat, es geht ja dann auch immer leichter, dann macht es ja auch Spaß. Das ist ja bei allem so eine Herausforderung, immer wenn man die dann bewältigt, ja, dann ist halt auch, also ohne die gäbe es ja keine Erfolgserlebnisse, also das ist ja ein wichtiger Teil davon.
Das gehört zum Lernen auf jeden Fall dazu. Und so ein kleines Aggressionslevel ist im Metal ja auch in Ordnung.
Ganz wichtig sogar, ja.
Ein bisschen weiter in die Zukunft noch geguckt. Quasi die Promophase läuft jetzt ja parallel zum neuen Album von Tieflader, das auch noch dieses Jahr erscheint. Am 20. November kommt Jünger des Mammon als Nachfolger von Götter aus Metall. Ja. Das ist noch ein bisschen hin, aber was kannst du schon dazu sagen?
Das ist ja auch so eine Herzensprojekt von mir, Tieflader, mit meinen alten Freunden, ja. Und da geht es ums Thema, da haben wir uns jetzt eben auch so ein Thema mal vorgenommen, ja, das Geld, ja, in unserer Gesellschaft und wie das uns alles beeinflusst. Und es ist einfach so, dass wir da alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise damit zu tun haben, ob wir es wollen oder nicht einfach, sind wir sozusagen Jünger des Mammon. Wenn du kein Geld hast, dann musst du dafür sorgen, dass du welches bekommst, um irgendwie die Miete zu bezahlen. Und wenn du was hast, dann willst du es nicht verlieren. Das ist ja auch dann für viele ein Problem und so. Also das ist halt auch ein spannendes gesellschaftliches Thema, dem wir uns da angenommen haben und das einfach musikalisch bebildern sozusagen.
Obwohl die erste Single Shut Up and Bang Your Head dann absichtlich eskapistisch ist, um aus diesem ganzen Ding auszubrechen, oder?
Ja, klar, ich meine, das ist auch eine Gesellschaft, da geht es auch natürlich um ein bisschen anderes gesellschaftliches Thema, aber das ist eben auch, ja, wir beobachten halt die Welt um uns rum und wie gesagt, dass da das ja auch eine Band ist, da gibt es ja auch einen Austausch. Ich meine, da ist sozusagen Donnerstagabends ist da Probe einfach, wenn alle da sind und das funktioniert noch richtig so wie früher und ist nicht so projektbezogen sozusagen. Da trinkt man ein Bier und unterhält sich zusammen, ja, und spricht eben über so Dinge, die wir beobachten und die gießen wir dann halt direkt in so ein paar Metal-Songs.
Schön. Und dafür, dass das so ein Nebenbei-Projekt unter Freunden ist, habt ihr trotzdem einen echt guten Output. Ich meine, da kommt ja alle, ja gut, zwischen in den Corona-Jahren war ein bisschen länger Pause, aber sonst ist ja alle 3 Jahre ungefähr seit ihr
starten wollen. Die Kontinuität wird da halt groß geschrieben und es trägt dann auch Früchte. Und wie gesagt, das macht auch Spaß. Das hat mich ja, wie gesagt, auch in der Corona-Zeit oder so, wo man ja gar nichts mehr, also ich ja jetzt echt jahrelang, ich bin es ja schon gewöhnt, jetzt auch ein bisschen unterwegs zu sein oder so, ja. Meine Frau hat dann auch mal gefragt, sag mal, also irgendwie bist du ein bisschen viel jetzt, treibst du nicht so viel hier rum jetzt auf einmal? Nee, aber dass man da Musik machen konnte jetzt noch mit Kumpels, und ich genieße es auch jetzt, dass wenn mal eine Zeit lang nichts ist und nichts anderes ist oder so, dass man einfach im Proberaum steht mit Amps an und so, das hat man ja, das habe ich sonst so oft auch nicht mehr, weil jetzt eigentlich vieles projektbezogen ist eben, und dass man jetzt live in einem Raum steht und abrockt mit seinen Kumpels, wie es eigentlich ursprünglich so war und was die Magie oder die Begeisterung ja auch freisetzt, das genieße ich da natürlich, und da bin ich da den anderen auch dankbar, dass die da auch noch dabei sind und mitmachen und so. Also das ist eine schöne Sache für mich.
Wunderbar. Und wir freuen uns natürlich auch auf die weiteren Folgen des Metal Hammer Guitar Camp. Alle 2 Wochen am Mittwoch gibt es da neue. Könnt ihr sehen unter www.metal-hammer.de/guitar-camp. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Trotz der vielen Projekte hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue mich drauf, mehr von dir zu hören und zu sehen in den nächsten Wochen und Monaten.
Sehr gerne. Mich freut's auch. Vielen Dank. Thanks for having me. Es ist schön, das Metal Hammer Guitar Camp weiterzumachen, und wünsche natürlich allen Hörern auch viel Spaß dabei, und wir freuen uns da auch über Feedback.
Ja, haben wir wieder was gelernt.
Danke dafür.
Schön, dass der schwer gebuchte Alex sich immer noch die Zeit nimmt für das Metal Hammer Guitar Camp und da echt schöne und auch richtig toll produzierte Episoden uns immer anliefert. Ich freue mich schon auf die nächste. Alle 2 Wochen geht es weiter. Die erste Episode mit Gojira findet ihr jetzt auf metal-hammer.de/guitar-camp.
Ja,
rein. So viele Slash und Minusse.
Puh. Ja, reinschauen lohnt sich da natürlich, und reinhören lohnt sich auch nächste Woche in Metal Hammer Podcast. Wie geht's da weiter? Am nächsten Freitag, den 8. Mai, bringen wir euch wieder auf den neuesten Stand in Sachen News aus der Szene. Wir küren ein weiteres Album der Woche und präsentieren euch natürlich auch ein Interview. In diesem Fall hat der Kollege Simon Ludwig mit den Thrashern von Fateful Finality gesprochen. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns treu bleibt und auch am nächsten Freitag in den Metal Hammer Podcast reinhört,
wenn es wieder heißt: Lay down your soul to the gods, rock and roll!